ARD.
So ein Händchenhalter?
Nee.
Achso, okay, ich schon.
Ja?
Ich liebe es, ja. Was würdest du jungen Männern sagen, die in der Findung sind?
Man muss Geduld mit sich haben. Und das wird nicht von heute auf morgen okay sein, aber irgendwann wird es okay sein. Und man merkt den Tag gar nicht, wo es okay ist. Aber irgendwann merkt man dann, dass man sich nicht mehr darüber so arg ärgert.
Willst du mit mir befreundet sein? Ja? Nein? Na, schauen wir mal. Diesen Monat treffen sich
Hans Siegel
und
Carlo Sommer.
Das ist 1+1, Freundschaft auf Zeit. Ein Podcast von SWR 3, Produktion mit Vergnügen.
Guten Morgen, Hans.
Ja, grüß dich.
Freut mich sehr,
dass
wir uns wieder treffen hier.
Total.
Ja.
Nummer 3 unserer langen Freundschaftsreise.
Sind schon über die Hälfte jetzt.
Bist froh?
Nö.
Nö.
Ich könnte noch weitermachen. Stand jetzt könnte ich noch viele Folgen weitermachen.
Gut, jetzt haben wir noch 2 Folgen.
Ja.
Hast du gut geschlafen?
Geht so.
Warum?
Bei dir?
Gut.
Ich weiß es nicht. Wir sind ja hier in der Nähe der Alpen. Ich habe gestern was vom Föhn gehört. Vielleicht hängt es damit zusammen. Es war Vollmond vor ein paar Tagen. Vielleicht hängt es damit zusammen. Ich habe keine Ahnung.
Bist du so ein feinfühliger Mensch?
Ich habe, wenn dann nur, Wetterkopfschmerzen manchmal. Aber die habe ich nicht. Und das müsste man ja eigentlich haben beim Föhn.
Ja.
Aber bin ich verschont geblieben.
Oder hast du einen Föhn vom Nachbarzimmer gehört? Aha. Bist du jemand, der so Body-Tracking macht?
Nee.
Nee?
Nicht. Du hast ja eine Smartwatch an.
Ja, smart, klar.
Ja. Machst du das?
Nee, mach ich nicht.
Okay. Es gibt ja mittlerweile auch so Ringe, da habe ich mir mal überlegt, weil der ja einfach weniger Platz einnimmt am Körper als so eine Uhr. Aber wer weiß, vielleicht fange ich irgendwann an. Aber ja, du machst es nicht, obwohl du die Funktion hättest.
Ich schaue immer, was mein Ruhepuls macht.
Ah, ja.
Und den versuche ich dann immer ein bisschen runter zu atmen. So.
Du meditierst ja auch, ne?
Ja, mitunter.
Erzähl mir darüber, weil ich habe da vor kurzem damit angefangen und ich weiß nicht, ob ich auf dem richtigen Weg bin.
Dann erzähl doch mal, womit du angefangen hast.
Mit Meditieren, mit so Beruhigungsübungen und ich habe das jetzt 2-3 Mal gemacht und ich bin jedes Mal eingeschlafen.
Das ist gut.
Also mache ich es richtig oder mache ich es falsch, frage ich mich, weil ich bin sehr entspannt dabei.
Ja.
Und das kann ja eigentlich nicht falsch sein, aber ich weiß nicht, ob der Sinn der Sache ist, dass man einschläft.
Ja, das ist ja die Frage, was du für einen Sinn suchst in der ganzen Sache.
Entspannung.
Dann ist es richtig. Wenn du dich entspannen willst und du schläfst danach ein oder währenddessen, dann ist das in Ordnung. Was machst du denn?
Das waren jetzt so Atemübungen im Liegen und dann den Körper fühlen. Also, da ist es eine geleitete Meditation, wo man dann in jedes Körperteil geht und das einmal ganz bewusst fühlt und den Puls in den Händen fühlt und überall am Körper. Und dann, ja.
Also mit Kopfhörer auf liegst du dann und dann hörst du dir was an und jemand sagt dir, du bist jetzt ruhig und du spürst deinen Rücken, wie er am Boden aufliegt. Ja. Und es bezieht sich nur auf den Körper, oder?
Das ist bisher nur auf den Körper. Ja. Ich fange ja gerade erst an.
Ja.
Aber ich glaube, so als Einsteiger, den kann ich mir das ganz gut vorstellen. Und irgendwann kann man das bestimmt, oder das ist meine Hoffnung zumindest, dass ich das dann auch einfach so kann.
Und warum hast du angefangen?
Weil ich glaube, das nicht schadet, so ein bisschen zu sich zu finden. Und ein bisschen. Ich bin sehr viel am Handy und lasse mich sehr gerne sehr schnell ablenken und bin dann in so einem Sog drin. Und das einfach mal alles wegzumachen und dann nur mit sich selber zurechtzukommen und entweder was zu denken, woran man vielleicht vorher nicht gedacht hat, weil man sich irgendwie zu viel mit anderen Sachen beschäftigt hat oder auch mal gar nichts zu denken. Ich glaube, das tut dir nur gut.
Die Frage ist ja klar, es tut nur gut. Also ich bin kein Meditationsexperte. Ich habe nur vor Jahren mit unserem lieben Freund und Kollegen Pablo Hagemeyer, der ist der medizinische Berater vom Bergdoktor, und der ist in seinem Brotberuf Psychiater.
Ah ja.
So, das hat er gelernt und hat aber seit 20 Jahren noch länger, auch ein Show-Veteran, hat der eine Beratungsfirma, The Docs heißen die, und er berät ganz viele Filmproduktionen über medizinische Geschichten. So haben wir uns kennengelernt und eines Nachmittags haben wir uns ausgetauscht am Anfang der ganzen Sache. Und er hat mir erzählt, dass er eben Gruppenmeditationen macht, geführte Reisen mit Klientengruppen in größeren und kleineren Gruppen.
Ja.
Und das hat mich sehr interessiert, weil ich damals in der Schauspielschule schon in Kontakt gekommen bin, weil der Schauspielschullehrer damals auch sowas gemacht hat und lagen wir da alle im Kreis und dann hat er seine Kassette eingelegt damals und dann hat er eine geführte Reise gemacht, aber die war nicht nur auf den Körper ausgelegt, sondern eben auch auf gedankliche Reisen.
Ah ja.
Und dann meinte er, das wäre doch toll. Und ich habe das immer mal wieder eben auch angehört und dann kamen wir auf die Idee, wir machen da was gemeinsam. Und dann hat der Pablo angefangen, solche Reisen zu schreiben. Und ich habe die dann produziert und habe sie gesprochen mit Musik und etc. Und da sind jetzt, glaube ich, wir haben jetzt, weiß nicht, 12 CDs oder sowas.
Ja, cool.
Die sind alle im Internet und auf den diversen Portalen, um keine Werbung zu machen, hörbar. Und so habe ich damit angefangen und spreche dann auch immer gern darüber, weil es einen Unterschied gibt zu unseren Geschichten, weil wir holen dich ab und bringen dich gedanklich auch noch woanders hin. Also wir dimmen dich erst runter quasi, dass du dich dann spürst und dass du ruhig atmest und dass du liegst. Und dann nehmen wir dich mit auf eine Reise, wo wir dich zum Beispiel auf den Rücken eines Adlers setzen und dann fliegst du mit dem Adler über die Herbstlaubbäume. Und
ja,
da geht es dann in jeder Reise auch um ein psychologisches Impact, das er dann verbaut hat. Zum Beispiel eine Folge ist, wir leiten dich an, ein Bild zu malen. Also du erstmal spürst du deinen Körper, dann wirst du ganz ruhig und dann stellst du dir eine weiße Leinwand vor und dann
ich mache jetzt schon mit.
Machst du mit? Okay. Ja. Und dann kannst du dir, siehst du dich vor der weißen Leinwand und dann suchst du dir einen Pinsel aus, einen dicken oder einen dünnen, je nachdem, und eine Farbe. So einfach eine Farbe, mit der du bleibst, und dann fängst du an, ein Bild zu malen auf diesem, auf dieser weißen Leinwand, mit dicken, dünnen Strichen, wie auch immer, dann steht ein Bild in einer Farbe gehalten, so. Und wenn du sagst, du bist mit dem Bild fertig, da gehen wir da so eine gewisse Zeit und gehen wir näher ran an das Bild und schärfen die Aufmerksamkeit auf die Pinselstriche, auf die Dicke der Farbe, auf den Abstand zwischen den Pinselstrichen und versuchen, dich da anzuleiten, dass du es immer genauer siehst und immer diffiziler und feiner siehst, bis du irgendwann in deinem Bild stehst, dass diese Farbe um dich herum ist, dass du in deiner Kreation bist. Und dann wird das ein sehr kräftiges Bild mitunter, je nachdem, welche Farbe du dir genommen hast, oder ein schwächeres oder ein pastelliges oder wie auch immer. Und diese Kraft dieses Bildes versuchst du dann bei dir zu behalten und das aufzunehmen in dich, in deine Gedanken. Ist es ein aufwühlendes Bild oder ist es ein kräftiges Bild, ein blaues Bild mit sehr viel Kraft? Ups. Und dann nach einer gewissen Zeit nehmen wir dich wieder an der Hand und dann bringen wir dich wieder raus aus diesem Bild und dass du dann dieses Bild mit Abstand wieder siehst und das Bild von außen siehst. Und das dauert so eine Dreiviertelstunde und dann merkst du, dass du jetzt eben zwar deinen Körper schon am Anfang beruhigt hast, aber durch diese Gedanken, die du ganz klar fokussiert hast und wo wir dich dann mitnehmen, eben auch noch mehr entspannst. Aber du musst gedanklich mitgehen.
Ja.
Und das ist zum Beispiel eine Geschichte. Und da diese Reise, da dreht sich's um Selbstwertgefühl, um dein Selbstbild, dass du dann erkennen kannst, zum Beispiel, heute bin ich wütend oder heute bin ich aufgebracht, deswegen habe ich ein ganz massives Bild gemacht, oder heute ist eher irgendwie, du hast ein bisschen Kopfschmerzen, du bist ein bisschen müde vom Wochenende oder keine Ahnung, so, dann machst du es so. Und diese Erkenntnis ist da in dieser Geschichte drin. Und so haben wir 12 verschiedene Reisen für dich.
Ja, Wahnsinn.
So.
Was für ein Einstieg, oder?
Ein schöner Einstieg.
Ja, total. Und ich hoffe, die Leute, die jetzt beim Autofahren gehört haben oder so, sind
jetzt nicht zu entspannt. Hallo, genau. Jetzt kommt gleich der Verkehrsfunk. Achtung, Achtung. weil du gesagt hast, die Ablenkung. Ich kann mir das wahnsinnig schwer vorstellen. Also ich mach's ja auch. Ich bediene ja auch Instagram für unseren Bergdoktor oder für mich, aber das ist alles nur beruflich im Sinne von was passiert oder Veranstaltungen. Aber du bist ja wirklich die ganze Zeit, schaust du, arbeitest du mit dem Handy.
Ja.
Jetzt mal ganz rein technisch, du arbeitest immer mit dem Handy, du arbeitest nicht mit dem Tablet oder mit dem Rechner.
Schon mit dem Laptop auch. Also ich schneide alle meine Sachen am Laptop und so, aber der Großteil der Zeit ist schon Handy, ja.
Und hast du auch mal eine Auszeit, dass du sagst, im Urlaub mache ich es nicht oder bist du ja auch…
Generell, wenn ich Zeit
bist mit… Bist du komplett verseucht?
Ja, also im Prinzip weißt du? Schon, ja.
Ja, ne?
Wenn ich Zeit mit anderen Menschen verbringe, also wenn ich mich bewusst mit Freunden treffe, mit Familie treffe oder so, dann habe ich nicht das Handy die ganze Zeit in der Hand. Das ist dann die Auszeit, weil ich dann mit denen ja Zeit verbringen möchte und nicht mit dem, was ich sonst den ganzen Tag am Handy aufmachen kann. Das ist ja das Problem. Es läuft einem ja nichts weg, wenn man das mal kurz nicht in der Hand hat.
Richtig.
Und trotzdem darauf basiert ja diese ganze Social Media Bubble, dass man immer Sorge hat, irgendwas zu verpassen, wenn man es nicht nutzt. Mhm. Ich glaube, wenn dieses Gefühl nicht entsteht, dann brauchen wir die ganzen Sachen nicht mehr.
Kannst du dir vorstellen, also rein auch, es wäre eine meditative Frage, kannst du dir vorstellen, dass meine Jugend, meine Kindheit, meine Jugend bis, ja fast schon auch bis ins Erwachsenenalter, ohne Internet, stattgefunden hat. Kannst du dir das überhaupt vorstellen?
Ich kann es mir vorstellen, weil ich als Kind das noch miterlebt hatte. Also wir hatten als, klar, dann auch schon ein bisschen, aber ich hatte kein Handy, bis ich so 14 war.
Ja.
Und da davor kann ich mir das schon noch vorstellen. Aber trotzdem, ja, habe ich ja das nie als Erwachsener erlebt.
Also die Abi-Feier zum Beispiel.
Ja.
War in deinem Fall unmöglich ohne Handy, ohne Fotos, ohne das alles.
Ohne das zu dokumentieren oder danach online zu stellen und
oder?
Das zu teilen. Ja, auf jeden Fall. Hat dazugehört.
Hat dazugehört.
Ja. Und das, ja, auf eine Art und Weise ist es ja auch schön, dass man Sachen dokumentieren kann. Aber es ist immer diese Frage, wie viel macht man das für sich, wie viel macht man das für andere, wenn man es dann auch veröffentlicht und so zeigt. Und wie viel ist da der Druck davon, das anderen gerecht zu machen und sich dann so zu verhalten oder so anzuziehen, wie es dann den anderen gefällt. Und so. Ich glaube, das ist schon nochmal mehr geworden seitdem.
Viel mehr.
Ja.
Die Frage ist, wo führt es hin?
Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, es geht ein bisschen wieder zurück, also so Gen Z. Habe ich das Gefühl, dass
bist du ein Gen Z eigentlich?
Ich bin genau dazwischen, zwischen Millennial und Gen Z.
Und da gibt es keine Bezeichnung für?
Zillennial.
Du bist ein Zillennial.
Ja, aber ob das die offizielle, keine Ahnung.
Ja, bestimmt.
Und ich glaube, dass die dann auch wieder mehr die Schiene fahren, dass sie machen, was ihnen gefällt.
Ja.
Und vielleicht ist das so eine Gegenbewegung jetzt da. Aber wer weiß auch, wie lange das anhält und wie viel davon auch nur Performance ist.
Ja.
Man weiß es nicht.
Es ist ja... Das ist ja eine eigentlich wichtige oder interessante Frage, ob, wenn man sich diese Entwicklung anschaut, jetzt die Millennials waren ja erstmal die ersten, die so, also gut, es gab davor die Generation X, V, ja, VW, keine Ahnung. Was war davor? Weißt du, was vor deiner Zeit war? Nein.
Auf
keinen Fall. Warum auch? Und dann gab es die Millennials und dann gab es die Gen Zs. Und diese Entwicklung hat ja auch, ist ja im Moment ja auch in aller Munde, weil es heißt, die neue Generation achtet ja mehr auf ihre Work-Life-Balance. Mhm. Dann gibt es ja ganz viele Shoutouts von älteren Unternehmern, die sagen, also so wie das jetzt sich entwickelt mit der jungen Generation, kann das nichts werden, weil die wollen ja nur 3 Tage in der Woche arbeiten. Wie siehst du das? Hat das einen Zusammenhang mit dieser digitalen Entwicklung auch?
Kann sein, dass es auch daran hängt und ich glaube auch, dass sich sowas natürlich schneller irgendwie verbreiten kann, dadurch, dass man das dann einfach schneller mitbekommt, wenn andere Leute das so leben und dann denkt man vielleicht drüber nach, so ist es vielleicht auch was für mich geht. Und ich glaube, es ist nicht schlecht, sowas zu hinterfragen wie jetzt die 5-Tage-Woche, dass man das so als Standard hinnimmt, wenn man das nicht muss vielleicht. Also wenn man das Privileg hat und vielleicht auch nur 4 Tage arbeiten kann und damit trotzdem über die Runden kommt und dafür dann ein besseres Leben hat, also diese Work-Life, das Life dann mehr Gewicht bekommt und dadurch besser wird, dann warum nicht?
Was mich da an dieser Diskussion erwischt ist, wie soll ich sagen, also ich verstehe diesen ist ja der neoliberale Ansatz, irgendwie unsere Gesellschaft kann sich ja nicht entwickeln, wenn nicht alle 5 Tage die Woche 8 Stunden arbeiten oder vielleicht die Überstunden und dieses harte, wir müssen mehr arbeiten und dieses ganze Gelaber von wer arbeitet, muss mehr haben und also das ist ja, du weißt, was ich meine, es ist so eine Abteilung. Das andere, was ich nicht ganz verstehe, ist den Beruf, den ich mir ausgesucht habe oder den, da wollte ich immer arbeiten, ich wollte das ja immer tun. Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen zu sagen, ich bin jetzt Schauspieler, ich arbeite als Schauspieler oder als Moderator oder was auch immer oder ich habe Radio gemacht, aber du, ehrlich gesagt, also 3 Tage die Woche reicht und dann gehe ich baden oder dann tue ich nichts, sondern das hat mich ja, also das verstehe ich nicht ganz, warum Leute dann sagen, ich möchte einen Beruf machen.
Ja.
Und habe mir ausgesucht, aber bitte, bitte nicht mehr als 4 Tage die Woche möchte ich es machen.
Weiß ich, was du meinst, aber es gibt halt auch echt Scheißjobs, ne?
Richtig.
Ja, also wir haben das große Glück, dass wir was machen, was uns echt Spaß macht.
Das
stimmt. Sonst würden wir es auch nicht machen.
Das stimmt.
Aber es geht ja leider nicht allen so. Ich wünschte, es wäre so, dass es allen so geht.
Ja.
Aber ich habe selbst auch eine Zeit lang im Büro gearbeitet und wusste auch, dass ich da, also dass das jetzt, ich fand das nicht schlimm.
Ja.
Aber es ist nicht das Erfüllendste auf der Welt, jeden Tag das Gleiche oder was Ähnliches zu machen.
Kommst du denn auf die Idee, zu sagen, ich möchte das nur 4 Tage die Woche machen, würde auch weniger Geld in Kauf nehmen? War das so?
Ich glaube, das lohnt sich dann, wenn man auch sich bewusst ist, was man mit dem Rest der Zeit machen möchte.
Ja.
Wenn man den Rest der Zeit dann einfach nur rumsitzt, die Zeit, die man dann gewonnen hat quasi, und die nicht nutzt für was einem dann wirklich einen Ausgleich schafft oder Freude bringt, ich glaube, dann kann man es auch sein lassen.
Ja, es ist ein ganz heikles Thema und alle Themen, die wir so auf dem Tisch haben, sind, glaube ich, eben alle so heikel, weil man kann natürlich immer aus einer privilegierten Situation, die wir beide jetzt haben, sage ich jetzt mal, weil wir das tun, was uns Spaß macht, was an sich schon absurd ist, weil warum muss es privilegiert sein, dass man das tut, was einem Spaß macht? Aber da aus der Nummer das zu betrachten, ist natürlich immer schwer und ich habe immer das Gefühl, auch wenn ich es nicht möchte und mich dagegen wehre, dann habe ich, ich werde das Gefühl nicht los, natürlich werde ich älter und habe meinen Wertekodex, wo ich sage, naja, ich verstehe es nicht ganz und da muss man auch immer höllisch aufpassen, dass man nicht in so ein Ding verfällt, verstehst du?
Aber ich glaube, da bist du ganz gut darin, oder? Dich zu reflektieren und...
Ja, ich hoffe, aber wenn ich mir das jetzt dann, wenn ich mir überlege, ich übertrage das auf mein Schulfreundeskreis von damals, also bei mir ist ja so, du gehst noch gerne auf Abi feiern, ich jetzt...
Tue ich das? Ich glaube nicht.
Nee?
Was soll ich jetzt bei einer Abi-Feier?
Ja, weiß ich nicht, so ein Jubiläum, 10 Jahre Abi hast du nächstes Jahr oder so.
Ja, müsste bald kommen, ne? Ja.
Oder?
Habe ich noch nie gehabt. Weil unser eines Jubiläum, das ist weißt dann auch in die Covid-Zeit gefallen, das konnte nicht stattfinden. Also,
oh Gott, ja.
Das nächste müsste dann bald anstehen, ja.
Wann hast du Abi gemacht?
2016.
Ja, also 26. In 2 Jahren. Ja. So, und hast 10-jähriges Abi, da gehst du wohl hin, schätze ich mal, um deine Leute zu treffen.
Ja, wenn ich Zeit habe, dann gehe ich da hin.
So, und je älter du wirst, lass dir das gesagt sein, da überlegst du dann, ob du sagst, oh, möchte ich das überhaupt? Ich glaube, ich bin froh, wenn ich die Leute noch erkenne oder wenn sie mich noch erkennen. Mhm. Und wenn ich mich umschaue, ist es dann manchmal so, dass im Bekanntenkreis, dass dann so Standpunkte auftauchen, wo ich sage, nee, das ist mir schon zu altbacken.
Ja.
Aber das hat vielleicht auch mit dem zu tun, in welchem Bereich ich arbeite und vielleicht was ich mache, weißt du?
Du musst ja irgendwie am Puls der Zeit bleiben.
So. Ja klar, ich muss zum Beispiel gucken, also wenn man sich rein mal anschaut, also du hast jetzt wenig Berührung mit dem Bergdoktor gehabt, ne, bisher. Wenn du dir den Spaß gönnen machst, auch Sie zu Hause, meine Damen und Herren, an den Radiogeräten, bitte schauen Sie mal die Folge 1 vom Bergdoktor, die wurde 2007 hergestellt, Wahnsinn. Wie damals eine Geschichte erzählt wurde, wie damals gefilmt wurde, noch auf Film und danach gab es eine große Revolution digital. Es wurde alles anders und die Erzählweise hat sich verändert. Und deswegen müssen wir immer gucken, was passiert ja gerade. Ne?
Ja.
So, also das macht mir dann manchmal schon, macht mir ein bisschen ratlos.
Und jetzt ist ja der Bergdoktor mittlerweile auch für ein junges Publikum ziemlich attraktiv. Ne?
Ja.
Also war das zuerst so, dass junge Leute den Bergdoktor geschaut haben und dann wurde ein bisschen angepasst, was da erzählt wurde in den Geschichten? Oder war es umgekehrt, dass ihr angefangen habt zu erzählen, was Leute gerade beschäftigt und dadurch haben mehr junge Leute dazu gefunden?
Am Anfang war es so, dass es sehr, sehr ältlich war, sage ich mal, süßlich und für die älteren Herrschaften. Mhm. Es war ja, was ja, also ist in Ordnung. Ist in Ordnung. So, und dann hatte das ZDF und der Bergdoktor liefert zuerst bei Sat.1. Mhm. Ganz früher in den 90ern noch und dann haben sie das abgestellt, weil es nicht mehr ins Format, zum Sender gepasst hat. Und der hatte damals über 10 Millionen Einschaltquote bei Sat.1.
Wahnsinn.
So, dann war das Thema weg, der Bergdoktor war erledigt und das ZDF kam irgendwann auf die Idee, eine neue Geschichte, eine neue Farbe zu erzählen mit einer Arztgeschichte in den Bergen. Mhm. Dann wurde diese Figur erschaffen mit dieser Familie, die hatte nichts mit der alten Geschichte zu tun, von der Serie von damals. Und dann hatte man diese Serie auf dem Tisch und dann war die Frage, wie nennen wir es denn? Und es war natürlich nicht schwer, auf den Gedanken zu kommen, wir können uns der Bergdoktor nennen. Dann gab es dann wohl eine Marktumfrage, wie alles immer getestet wird beim Fernsehen. Erstmal eine Marktumfrage und kennt das noch jemand? Und dann haben wohl, glaube ich, 85% oder 90% gesagt, ja, Bergdoktor, klar, sagt mir noch was von damals. Also haben wir diesen Namen gekriegt. Das hätte auch anders heißen können. Ja. Ich weiß zwar nicht genau, wie anders, aber der Bergdoktor trifft es dann wahrscheinlich schon ziemlich gut. Mhm. Und so hat es angefangen. Und die ersten 2 Staffeln waren sehr vom Publikum, natürlich für die älteren Herrschaften, die sie eben von damals noch kannten. Und jetzt kam was dazu, nämlich die Tochter, die beiden Brüder da erziehen, gespielt von Ronja, und sie war damals 9. Und so gab es diesen Generation Clash Gap Come Together Moment, dass dann plötzlich die Oma gesagt hat, ah, schau mal, da ist doch was Tolles. Und es haben angefangen, die Jungen mit den Älteren mitzugucken.
Ja.
Und es war auch mal so, dass es tatsächlich auf der Kippe stand, ob wir weitermachen sollen dürfen. Es gab mal, ich glaube, das war so weiß nicht, in der dritten, vierten Staffel hat man sich überlegt, weiß nicht, zieht das wirklich? Und dann gab es eine Season, die nicht ausgestrahlt wurde, wegen einer Geschichte, da musste man, glaube ich, ein Quiz von einem Kollegen an diesem Donnerstag spielen und dann kamen quasi fast zwei Staffeln hintereinander weg. Und dann ist das Ding nach oben gegangen bei den Jungen, weil dann die Jungen mitgekommen sind und dann war das so ein, dann war man sehr stark da, so weit meine Erinnerung dahin.
Also ist das schon eine ganze Weile so?
Es ist eine ganze Weile und dann haben wir, und das sehe ich und höre ich auch immer bei Zuschriften oder bei Fantreffen oder wenn Leute kommen, dass dann Menschen wie du in deinem Alter vor mir stehen und sagen, ach Herr Siegel, Mensch, danke für eine schöne Kindheit. Und wenn ich diesen Satz höre, falle ich rückwärts um und habe das Gefühl, ich bin 120.
Du bist uralt,
weißt du so? Ja, aber es ist ja in der Tat so, dass Leute mit 27 haben vor 17 Jahren mit 10 angefangen und dann haben die ganze Kindheit das geguckt mit ihren Eltern und so.
Und das ist so ein Wohlfühlformat, ne?
Genau.
Ja.
Und so hat sich das langsam in der Zielgruppe nach oben gehangelt bei den Jungen, bis Heidi Klum kam und sie uns mit dem GNTM am Donnerstagabend ein bisschen was wegnimmt, weil natürlich die Jungen dann die Models gucken. Und das kann ich auch nachvollziehen.
Wobei ich aber glaube, es sind ja so unterschiedliche Sendungen. Klar kommt da ein bisschen was, eine Überschneidung, aber ich kann mir gut vorstellen, die gehen dann auch in die Mediathek und schauen sich es nochmal an, oder?
Und schauen es da vielleicht an, aber an dem Abend wird halt werden die Models dann geguckt. Bist du so ein, was guckst du, also haben wir gesagt, du guckst ja nicht fern, aber Models, die
Da schaue ich schon jede Staffel mal rein mindestens. Also ich habe die letzten Staffeln nicht mehr so aktiv verfolgt. Ich habe dann immer mitbekommen, wer gewonnen hat. Leider auch wieder vergessen teilweise.
Ja.
Aber es ist schon Guilty Pleasure, sagt man ja so ein bisschen, ne?
Guilty Pleasure, genau.
Ja, also auch jetzt gerade wieder angefangen und da habe ich schon reingeschaut, die erste Folge, die zweite habe ich dann schon wieder verpasst. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass ich bin nicht mehr so an dieses, oh, es ist Donnerstagabend, ich muss jetzt irgendwas einschalten.
Ja, ja.
Sondern ich bin dann wirklich so, dass ich das zwischendurch schaue, wenn ich Zeit habe und Lust, mir irgendwas anzuschauen und dann empfänglich bin dafür, dann schaue ich es an, ohne Werbung.
On Demander.
Genau,
ja.
Beziehungsweise ohne Werbung ist auch gelogen, weil die meisten Streamingdienste mittlerweile auch Werbung schalten,
na klar.
Aber beim Bergdoktor, da kommen wir ohne Werbung
durch. Da kommst du ohne Werbung durch. Aber da ist es ja auch, das hat sich jetzt auch verändert. Also die diverse Debatte hat sich da jetzt ja auch gezeigt. Ist das in dieser Ausformung oder Ausbringung, ist das eine gute Entwicklung bei der Heidi Klum, findest du?
Auch da weiß ich nicht, was da alles Performance ist und weil der Druck von außen groß genug wurde, dass man es jetzt mal ein bisschen anpasst und im Endeffekt aber doch nicht die Realität von dieser Modelwelt da widerspiegelt. Weiß ich nicht. Also es ist gut, dass sie es versuchen und dass, obwohl das Thema jetzt so kritisch zu sehen ist, wie gut sie das umsetzen, aber es wird umgesetzt und es wird zumindest angesprochen und behandelt und ich glaube, allein das hilft schon ein bisschen.
Also es wurde umgesetzt, glaube ich, erstmal der furchtbare Begriff, ich finde, Curvy Models.
Ja.
Ne, ist ja ein ganz schlimmer Begriff eigentlich, Curvy Models, aber man braucht ja irgendwie offensichtlich
eine extra Kategorie zu erschaffen.
Und jetzt sind Männer dabei? Oder?
Das erste Mal sind jetzt auch Male Models.
Male Models, aber sind die jetzt Cis-Male Models oder sind die jetzt auch diverse?
Ich glaube, in dieser Staffel sind es nur Cis-Male Models, aber
Es
gab ja auch schon Trans-Teilnehmer.
Ja.
Innen.
Gab es auch.
Ja.
Aber da hat man das Gefühl, dass es auch so ein bisschen aufgesetzt ist, um der Diskussion Genüge zu tun.
Es ist halt immer wie so eine Rechnung, man könnte sich schon davor ein bisschen ausdenken, wer als nächstes gewinnen müsste oder wer weit kommen müsste, um der Staffel davor auch gerecht zu werden, dass es immer ausgewogen ist, wer dann da weit kommt und wen nicht. Und eigentlich kann man ihnen das ja auch nicht negativ auslegen, weil sie geben sich ja dadurch ein bisschen Mühe, auch dem gerecht zu werden, so was halt in der Gesellschaft passiert. Ja. Und ja, weiß nicht, wie viel davon dann echt ist und wie viel davon geplant ist. Aber es ist eine Reality-TV-Show und es geht in erster Linie auch um Entertainment. Und
da glaube ich, ich glaube, es ist keine Reality-TV-Show, weil das ist nicht Reality. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also es ist eine Reality, es ist eine Pseudo-Reality, aber es ist das Reality zu nennen, ist die Frage, was im Fernsehen überhaupt Reality ist, wenn es immer gescriptet oder so gezeichnet ist.
Ja. Und wie viel dann auch noch durch den Schnitt irgendwie so gezeigt wird, was dann im echten Leben ganz anders stattgefunden hat, ja.
Macht dich diese ganzen Themen, mich machen diese Themen, wenn ich das merke, so wenn wir drüber reden, weil da ist das Thema mit hier mit Trans, hier mit Gendern, da mit Person of Colors und so weiter, es ist ja eigentlich gar nichts ein Thema, weil wenn alles cool ist,
ja,
dann ist alles cool.
Und man, weißt du, gar nicht drüber reden.
Man müsste eigentlich gar nicht drüber reden. Dann haben wir natürlich die Leute, die betroffen sind im Sinne von, die sagen, aber es ist gut, dass man drüber redet und das verstehe ich auch. Mhm. Aber eigentlich in der Wahrnehmung müsste es doch sein, dass man sagt, es ist doch alles cool, Leute. Wenn jeder cool ist mit sich und mit dem anderen, egal wie er ist.
Ich glaube, es sind bloß leider nicht alle. Das ist ja auch, haben wir letzte Folge schon drüber gesprochen, dass das halt leider nicht so ist. Wo ich noch gesagt habe, ich würde mich gerne auf den gesunden Menschenverstand.
Achso, ja, warte, ich gehe mal kurz ablachen.
Genau, ja, genau. Aber ich glaube, man muss erst einmal immer drüber reden und dann wird es irgendwann normal.
Ja, ich hoffe.
Ich hoffe es auch, ja.
Ich hoffe, bist du da aktiv in irgendeiner Art und Weise?
Nee. Ich glaube, also so, wenn ich mir meine Kommentare manchmal anschaue, meine homophoben Kommentare, und das ist ja jetzt wirklich, also.
Tatsächlich?
Ja. Dass ich allein, das merke ich vor allem dann immer, wenn ich auf anderen Plattformen irgendwie stattfinde. Ja. Also nicht auf meinem eigenen Account, sondern wenn zum Beispiel Werbung mit meinem Gesicht geschalten wird auf einem anderen Account. Da schaue ich mittlerweile nicht mehr in die Kommentare, weil das dann auch an Leute ausgespielt wird, die nicht zu meiner Zielgruppe gehören. Okay. Und was da teilweise drunter steht, dann denke ich mir, ja gut, da sind wir vielleicht doch noch nicht so weit. Also,
wie weit meinst du, dass alles gut ist?
Dass alles gut ist also, und alle akzeptiert werden können.
Das sind wir noch lange nicht so weit.
Ja, richtig.
Ich sage nur, man könnte so weit sein im Kopf.
Mhm.
Das heißt, möchtest du drüber sprechen,
Also wir können gerne drüber sprechen. Ja.
Du musst sagen, ob du drüber sprechen magst.
Ja, es sind einfach homophobe Kommentare, einfach, die da drunter sind. Und dann merke ich manchmal, dass allein durch die Art, wie ich bin oder wie ich aussehe oder wie ich rede oder irgendwas, dass sich Leute daran schon so stören können, dass sie einen Hasskommentar da lassen. Und dass das anscheinend immer noch so ein großes Thema ist.
Ja, du siehst doch toll aus. Was ist das? Was ist der Hass da dran?
Ja, scheinbar steht aber schwul auf meiner Stirn.
Wow, ja. Ich habe es nicht gesehen.
Ja.
Ist es so?
Vielleicht hast du die falsche Brille auf.
Ehrlich? Ja, die rosa Brille habe ich auf.
Ja, genau.
Da steht schwul drauf bei dir. Du bist mit schwul gelabelt.
Ja.
Oh, damn. Und das kriegen sie nicht ab, die Leute, da drehen sie dann hohl.
Also scheinbar stört es doch noch recht viele. Ich dachte wenigstens, das Thema war jetzt langsam mal bei allen Leuten angekommen, dass das jetzt wirklich keine Besonderheit mehr sein sollte. Aber es ist scheinbar doch noch.
Du reagierst nicht mehr darauf, sagst du?
Nee. Also wenn sowas auf meinem eigenen Account kommt, das ist vor allem dann auch mal, wenn Videos plötzlich auch wieder durch den Algorithmus mehr Leuten ausgespielt werden als sonst und anderen Leuten ausgespielt werden und die finden sich dann auf meinem Account in den Kommentaren wieder, dann werden die einfach blockiert und dann wird mein Profil denen nie wieder angezeigt und umgekehrt auch nicht und dann ist es gut. Und es ist aber so, wenn man es ein paar Mal gehört hat, dann ist es ja auch so unkreativ, was da geschrieben wird. Es sind immer die gleichen Beleidigungen, es sind immer die gleichen...
Zum Beispiel?
Schwuchtel ist das Standardding.
Du Schwuchtel.
Und das ist... Das ist halt auch ein bisschen, das habe ich ja schon gehört, als ich in der Schule noch war.
Wann hattest du dich geoutet?
Ich glaube, relativ spät, mit 18.
Okay.
Da hatte ich meine erste Beziehung und dann habe ich mich geoutet.
Okay. Und was ich auch schon, aber ich bin ja so ein Freund von Wording und das sich outen ist ja auch immer noch sehr negativ konnotiert eigentlich.
Ja.
Weißt du so.
Warum muss es sein?
Warum konnte man da keinen anderen Begriff finden als outen. Egal. So, also das hast du mit 18 hast du es Coming out gehabt.
Ja.
Ja.
Um es einfach so zu nennen. Ja.
Ja.
Genau. Und da war davor, das haben ja Leute waren sich meiner Sexualität lange, bevor ich mir dem bewusst war, waren die sich schon dem bewusst. Also scheinbar habe ich das irgendwie ausgestrahlt und wurde damit schon konfrontiert. Und habe mir da, wo man in einem unsicheren Alter ist, wo man sich selber finden muss und dann einem Leute von außen das Gefühl geben, dass es aber was Negatives wäre. Ist ja, ich meine, die könnten das ja sagen, aber es ist ja immer so eine negative Schwingung dabei, ne? Es ist ja eine Beleidigung. Es wird ja als Beleidigung benutzt. Schwul.
Ja.
Und das aber irgendwann halt einfach zu akzeptieren für sich selbst auch, das ist ein Weg, den findet man dann irgendwann so für sich. Und ich habe jetzt damit kein Problem. Oder auch nicht. Das ist natürlich tragisch dann.
Ja.
Ich hoffe, dass es immer leichter wird für alle. Ich bin natürlich da auch wieder, hatte ich glückliche Umstände. Ich habe einen sehr toleranten Freundeskreis. Natürlich, so habe ich es mir auch ausgesucht. Aber auch meine Familie ist sehr unterstützend und hat mir da nie Steine in den Weg gelegt oder irgendwie Probleme bereitet. Und das ist sehr schön, aber so geht es natürlich nicht allen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch, hängt da viel mit zusammen. Deswegen aber, wenn jetzt solche Kommentare kommen, dann sind die zum Glück auch nicht mehr verletzend. Die werden nie schön sein. Aber wenn man es zum 100. Mal gehört hat, dann ist es, ja, denkt euch was Neues aus. So, das ist wirklich keine Schwachstelle mehr. Mhm.
Ich bin deswegen gerade still, weil ich, ja, natürlich habe schwule Freunde, viele, und ich kenne die Geschichten. Rassismus ist ja auch nichts Neues, so begegnet mir persönlich nicht, aber Freunden von mir. Ja. Und wenn ich das höre, dann sitzt man halt so intensiv auch gerade zusammen. Und wenn du das so erzählst und dann auch so erzählst, du hast das jetzt gut gewuppt, sagst, und dann wurde es dir eigentlich leicht gemacht und das ist eigentlich, ging ja ganz gut, kann ich jetzt gerade sehr ermessen, was da wirklich passiert sein muss, so in dem Alter auch.
Ja.
Wann war es dir klar, dass du schwul bist?
Ich kann es gar nicht so genau sagen, irgendwann als Jugendlicher auf jeden Fall.
Gab es ein Erweckungserlebnis, hast du gesagt, so, was mache ich jetzt damit? Ich muss irgendwie der Mama und dem Papa sagen oder nicht? Oder
ja. Ich glaube, ich habe da, also die erste Beziehung war also dann einfach ein guter Punkt, um das zu sagen. Und ich wollte ehrlich gesagt auch für mich, ich war dann schon so, ich will da jetzt kein größeres Ding draus machen, als es ist.
Ja, ja.
Weil an sich soll es ja keine große Sache sein.
Genau.
Und ja, ich habe dann auch nicht gesagt, ich bin schwul, sondern ich habe einen Freund. Und das ging mir dann aber auch irgendwie leichter über die Lippen. Ich glaube, weil auch dieser Begriff schwul noch so negativ in mir selbst schon noch drin war. Und da braucht man schon eine Weile, bis man das dann für sich selber auch ein bisschen umstimmen kann.
Ja.
Aber ja, ich hoffe, jeder kommt da irgendwann hin an diesen Punkt, wo es dann einfach okay ist.
Ja.
Und man sich da keine Gedanken mehr drüber machen kann oder muss.
Was würdest du jungen Männern sagen, die in der Findung sind?
Man muss Geduld mit sich haben. Und das wird nicht von heute auf morgen okay sein, aber irgendwann wird es okay sein. Und man merkt den Tag gar nicht, wo es okay ist, aber irgendwann merkt man dann, dass man sich nicht mehr darüber so arg ärgert.
Okay.
Ich glaube, das ist das, was man nicht vergessen darf. Das ist ja mit vielen Sachen so, dass sie nicht von heute auf morgen dann in Ordnung sind, sondern man muss irgendwie dran arbeiten.
Gilt ja für jeden Menschen, der sich offensichtlich außer dieser unter Anführungszeichen Norm befindet, ob es lesbisch, schwul oder trans oder wie auch immer ist, dass man anderen an diesen nicht, das sind so ganz komische Worte, die dann, weißt du, so normal oder was ist dann üblich oder was ist dann die Gesellschaft.
Die Norm trifft es wahrscheinlich.
Die Norm. Ja. Gut, die Norm, rein faktisch gesehen, die Norm ist, wenn von 100 Gegenständen 80 quadratisch sind, dann ist das die Norm, dass da so, wenn aber dann 20 rund und dreieckig sind,
genau.
So das, aber mehr ist es dann aber auch nicht, um diesen Begriff zu verwenden. So.
Genau, ja. Ja, es ist, weil sich auch Leute oft darüber aufregen, dass jetzt immer mehr homosexuelle Paare in den Medien gezeigt werden oder in Filmen gezeigt werden oder sowas,
ja.
Dann stören sich da oft Leute daran, dass es so, ja, wir haben es jetzt verstanden,
ja.
Und es ist jetzt einmal zu viel gewesen, so ungefähr. Aber ist es einmal zu viel gewesen oder kann man es dann, wenn man nicht einfach, wenn das keine Besonderheit mehr ist, sondern dass man es einfach so, dann ist es keine schwule Liebesgeschichte, keine lesbische Liebesgeschichte, sondern einfach nur eine Liebesgeschichte.
Ja, genau. Ich habe 2004 eine Liebesgeschichte geschrieben zwischen zwei Zahnärzten, die spielt in Wien. Der eine Zahnarzt ist High Porsche, kommt aus der österreichischen Politecke raus, so ein super Porsche-Typ, und der andere ist der Selfmade-Guy, und die sind lange Zeit zusammen. Mhm. Und die Idee war bei dem Film, dass sie eine neue Praxis eröffnet haben und das Riesending und bunt und laut und Musik und hast du nicht gesehen und so, ja. Wie man sich's vorstellt, große Party. Und im Lauf dieser Party kommt raus, dass der andere ein Geheimnis hat. Irgendwie geht das mit dem Handy los, ging das damals los. Und es stellt sich heraus, dass da eine ein Kind hat, aus einem One-Night-Stand von ein paar Jahren. Und die sind aber schon lange zusammen.
Mhm.
Und diese Liebesgeschichte um diesen Sohn vom anderen, und also diese Geschichte habe ich geschrieben. Und habe dann damals versucht, sie zu verkaufen, dem Fernsehen. Auf gar keinen Fall. Das geht überhaupt nicht.
Wann war es? 2004?
Das war 2004. Wahnsinn, ja. Und jetzt habe ich 20 Jahre lang, bin ich damit jetzt unterwegs, und es hat sich vor 3-4 Jahren, habe ich immer die Geschichte immer wieder erzählt. Und dann ist es irgendwann mal so, du, ja, eigentlich ganz schön, aber Ja, mit Zahnärzten finde ich komisch. Warum müssen Zahnärzte schwul sein? Sag ich, was ist denn jetzt wieder? Weißt du, es hat das erstmal mit dem Schwulsein der Charaktere, was so ging sowieso nicht. Und jetzt ist und warum Zahnärzte? Weil ich kenne ich schwule Zahnärzte und ich das hat mich inspiriert und ich finde das ein gutes Thema. Ich kann mir das in der Praxis, weil ich mir halt vorstelle. Ja, aber Zahnärzte sind doch nicht schwul. Sag ich, Leute, was redet ihr? Weißt du, müsst ihr mal vorstellen. Quatsch, ja. Und wirklich, jetzt bin ich mit dem Stoff seit 20 Jahren unterwegs und irgendwann, einfach ich muss den Stoff einfach mal machen, damit ich ihn gemacht habe.
Ich finde, die Geschichte hört sich cool an.
Weißt du so, und dann werden es Zahnärzte sein.
Ja, alles andere kann abgeändert werden.
So.
Aber die Zahnärzte.
Die Zahnärzte müssen es bleiben. Und dann sprichst du mit einem Produzenten und dann heißt es wieder, ja gut, okay, das verstehe ich. Also über die Zahnärzte müssen wir noch reden, aber im Prinzip... Du, ja, aber gut, da müssen wir jetzt aber auch von der Gay-Community Leute reinholen. Ne? Dann sage ich, ja.
Wird nicht schwer sein in der Medienlandschaft.
Aber sage ich, ja, aber was ist denn, du musst ja sowieso nur den richtigen, man sucht ja immer jemanden, bei dem die Geschichte auf ein offenes Herz fällt und sagt man, ah, ich fange was damit an. Und dann kann ich mir vorstellen, dass man einfach jemanden findet, der diese Geschichte mag und dann entwickelt der sie weiter, ein Autor oder wie auch immer. Ja. Und dann ist es auch okay. Aber ich muss nicht vorneweg schon wieder sagen, hey, da brauche ich und so. Aber
da werden schon wieder ein paar Steine in den Weg gelegt. So.
Genau.
Einfach nur, weil man möchte,
dass da ein paar Steine sind. Oder weil man es auch nicht versteht, dass es ganz einfach sein kann.
Ja, genau. Interessant.
Ach, Gott, das Leben könnte so einfach sein.
Könnte.
Ist es?
Ich glaube, man muss den Weg finden, sich selber so einfach wie möglich zu machen, oder?
Was ist dein letzter Gedanke, wenn du einschläfst, bevor du ein? Hast du einen?
Nee, eigentlich nicht. Manchmal gehe ich noch durch, im Kopf durch, was mich morgen erwartet. Dass ich wie so eine kleine To-Do-Liste im Kopf mache.
Ja.
Oder manchmal ist es auch so, dass ich noch irgendeine Idee habe, eine kreative Idee. Da versuche ich dann auch, die mal sofort aufzuschreiben noch. Also da muss ich nochmal ans Handy und nochmal kurz eintippen. Aber
Nein, musst du nicht.
Ja,
nein,
ich könnte auch mir ein Notizbuch haben.
Richtig. Du
Deswegen habe ich das letzte Mal, als wir aufgenommen haben, so gestaunt, dass du ein Notizbuch dabei hast, wenn du aus dem Haus gehst. Und das finde ich sehr gut.
Ja.
Das sollte ich vielleicht auch mal machen, weil meine Handy-Notizen sind drunter und drüber.
Kannst zum Beispiel zum Thema Meditation. Ich habe deswegen gefragt, wegen dem Einschlafgedanken, weil wir gerade gesagt haben, aufgrund der Thematik, die wir besprochen haben, alles ist gut.
Ja.
Und das ist für mich ein Satz, den ich mir jeden Abend auf die Brust lege vorm Einschlafen und sage, alles ist gut. Weil ich kann jetzt, wenn ich im Bett liege, nichts mehr ändern.
Ja.
Ich kann in dem Moment, wo ich da, kann ich nichts mehr ändern. Also es nützt mir nichts, wenn ich sage, jetzt muss ich machen, aber das muss ich machen. Sondern jetzt ist alles gut. So, das ist mein Einschlafgedanke, so kam ich drauf.
Und alles, was morgen ist, ist morgen.
Ja. Und so. Und zum Beispiel eine Schreibmeditation. Ich habe in der Pandemie angefangen, jeden Morgen, mir einen schönen Füller genommen und habe mich jeden Morgen hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Briefe an mich, Notizen, Briefe an Freunde. Und das wird unheimlich meditativ. Also wenn du mal nicht am Boden liegen willst und wegpennen willst, sondern meditieren willst, dann schreib mal mit einem schönen Füller mehrere Seiten hintereinander. Schreib mal eine halbe Stunde und mach das jeden Tag. Und dann wirst du sehen, wie sich deine Schrift verändert.
Das glaube ich, ja.
Wie sich das Schreiben verändert, wie sich deine Buchstaben verändern. Und das ist auch so eine Meditation. Die ist ziemlich geil. Die ist echt schön.
Und einfach ohne ein Ziel
losschreiben. Einfach losschreiben. Tolles Buch, Doris Dörri hat ein schönes Buch dazu geschrieben. Einfach schreiben, egal was. Mhm. Aber immer eine halbe Stunde und irgendwas anfangen und nicht aufhören, einfach schreiben. Und dann habe ich gemerkt, wow, so eine Woche, also ich schreibe jetzt ganz anders. Und das Schriftbild wurde anders. Und du sitzt anders und du denkst anders. Und das fängst dann mit einer Viertelstunde an.
Was leicht fällt, ja.
Das sagst du so einfach. Ich glaube, es gibt, weißt du?
Ja, auf jeden Fall, ich glaube auch.
Viele Leute haben in der Viertelstunde, wo denn? Was denn?
Ja, und wo fängt man überhaupt an? Und die Angst vorm leeren Blatt ja auch ein bisschen.
Genau.
Ja. Ich habe vor kurzem einen Zeichenkurs gemacht, oder Malkurs war es.
Ach komm, ehrlich?
Und da war auch, also die Frau, die den Kurs geleitet hat, die hat überhaupt nicht die Möglichkeit gegeben, dass da überhaupt diese Angst vor dieser weißen Leinwand war. Also wir haben alle das Gleiche gemalt und es ging mehr darum, eine neue Technik zu lernen. Das war Malen wie Monet, die Seerosen. Ach, Vater, und
ehrlich?
Ja, es war, jeder hatte seine Leinwand vor sich und sie hat dann direkt angefangen. Also sie hat gar nicht lange erklärt, sondern sie hat angefangen und dann angefangen zu erklären. Und das war so ein bisschen ihre Herangehensweise und das fand ich eigentlich ganz gut. Vielleicht muss man auch jetzt, um es wieder aufs Schreiben zu bringen, einfach nur ein Wort schon mal hinschreiben, um diese Hürde schon mal zu nehmen.
Mir geht es heute und dann hast du die ersten drei Worte schon geschrieben.
Und wenn es immer die gleichen sind und von da aus... Und
dann geht's weiter.
Machst du es immer noch?
Ja, nicht mehr so natürlich. Ja. Bei der Pandemie hat man viel Zeit gehabt, aber ich schreibe immer wieder und immer wieder gerne und viel von Hand. Mir ist zwar jetzt so eine Brieffreundschaft weggebrochen, aber muss man eine neue finden. Vielleicht schreiben wir uns
Briefe. Wäre sehr schön.
Handgeschriebene.
Das finde ich wirklich sehr schön. Weißt also du? Wie ich mich freue, wenn mal ein schöner Brief im Briefkasten liegt.
Ja.
Es... Auch eine Freude, die hat man nicht mehr so häufig, also ich zumindest, ich kriege nicht so oft handgeschriebene Briefe, aber wenn es mal so ist, dann freue ich mich wirklich sehr.
Schreibst du, ist zum Beispiel Postkarten schreiben aus dem Urlaub.
Habe ich früher immer gemacht und dann aus Faulheit irgendwann verloren, ja.
Weißt du, was schön ist? Ich habe jetzt wieder welche geschrieben und dann kriegst du eine SMS oder eine WhatsApp irgendwie, die Karte. Und sagst du, ja, sie ist doch schön. Die Leute freuen sich extrem.
Ja, und wenn es nur für diesen Moment ist.
Oh, Shoutout für die Post und für die handgeschriebenen Briefe.
Ja, sollte man sich machen, die Mühe. Ja, Liebesbriefe, Unerwartete.
Schön.
Und
wann hast du deinen letzten geschrieben oder gekriegt?
Valentinstag. War jetzt vor kurzem.
Bist du ein Valentinstag-Mann?
Man nimmt es zum Anlass, oder?
Tatsächlich?
Ja. Also ich finde, man muss das ja nicht zum großen Ding machen. Ja. Aber wieso nicht, wenn das der Reminder ist, mal wieder sowas zu tun, dann warum nicht?
Ich sage immer so, meine Frau hat Glück. Sie hat jeden Dienstag den Valentinstag, weißt du? So,
ja.
Also das, wir machen absichtlich nichts am Valentinstag.
Ja.
Sondern gucken uns nur an und sagen... heute ist aber Mittwoch zum Beispiel dieses Jahr, ne? War ja Mittwoch. Und sag, irgendwas stimmt da nicht. So, aber da sind wir nicht drin, ne?
Ja. Nee, ich finde das an sich nicht schlecht, sowas zu zelebrieren. Man muss es ja auch gar nicht mit Partner, Partnerin zelebrieren, sondern man kann das ja auch ganz für sich selber. Kannst auch irgendwas selber machen, was dir gut tut.
Was? Am Valentinstag?
Wieso nicht? Wenn alle anderen irgendwas machen, was ihnen gut tut, gegenseitig kannst du ja auch mal was machen, was für dich gut tut. Ich habe da sehr viel, weil ich auch ein Video dazu gemacht habe, so, wurde in den Kommentaren sich ein bisschen darüber geschwert, das schrecklichste Tag des Jahres, kam dann von Singles und so. Da habe ich mir gedacht, aber warum denn? Warum muss es so sein?
Ja.
Also, und entweder man macht dann was Gutes für sich oder man macht einfach gar nichts und lässt sich davon gar nicht beirren.
Genau.
Passt.
Aber für sich selber. Ja gut, wenn man Single ist. Brauche ich lange, um mich gedanklich dahin zu beamen. Aber klar. Ja,
ich glaube, das kommt auch ganz oft so, ich weiß
nicht. Bist du in Beziehung?
Ja.
Ja.
Und ich habe aber auch, bevor ich in der Beziehung war, gerne Sachen mit mir alleine auch unternommen.
Ja.
Und habe das auch genossen. Total. Und habe dann mir nicht verboten, irgendwie was zu erleben, was man vielleicht davor nur zu zweit gemacht hätte oder andere Leute zu zweit machen, um... trotzdem eine schöne Erfahrung zu machen. So, wenn niemand anders Zeit hatte, dann habe ich es trotzdem gemacht. Ja. Ganz bewusst dann auch. Es war schon am Anfang nicht so leicht, zum Beispiel alleine ins Kino zu gehen. Aber
liebe ich.
Im Endeffekt sitzt man im Kino da und schaut nach vorne, ob da jemand einem noch neben einem sitzt und Gesellschaft leistet oder nicht, ist egal.
Bist du ein Händchenhalter?
Nee.
Achso, okay, ich schon.
Ja.
Ich liebe es, ja. Aber sehr gerne im Kino alleine, das ist super. Gehst du alleine essen?
Ja.
So in ein Restaurant?
Ja.
Ja?
Habe ich jetzt öfter gemacht, wenn ich beruflich irgendwo war und alleine dann war.
Ja, wieso aber,
nicht?
So, aber das...
Dass ich ganz bewusst
meinte, dass du sagst, so, ich gehe heute alleine. Ja, ich gehe mal alleine essen und dann ziehe ich mir auch das Drei-Gang-Menü oder das Vier-Gang-Menü dann rein und das zelebrierst du. Das gibt ja
Leute. Das habe ich lange nicht gemacht, aber ich habe das schon mal gemacht.
Ja.
Ich gehe zum Beispiel gerne auch alleine in Cafés.
Ja, das ist gut.
Das genieße ich sehr.
Ja, ich liebe es auch, Leute beobachten. Es ist ein Traum. Das ist also Basis meines Jobs auch, das ist super.
Wie geht's dir dann aber auch, weil du ja auch als Person der Öffentlichkeit, du wirst ja auch beobachtet.
Ich suche dann schon auch die hinteren Ecken, ja. So, das ist natürlich klar. Wäre absurd, wenn ich mich vorne reinsetzen würde.
Ja,
so.
Ins Schaufenster.
Weißt du so? Und ich suche dann auch Cafés, wo ich weiß, meine Zielgruppe ist nicht unbedingt vorrangig da. Was aber jetzt mittlerweile eben auch schon schwierig ist, weil auch in der Maxvorstadt in München sind ja genau die Millennial, Ginzennials und Zennials und wie sie alle heißen, jungen Menschen, die das mit den Omas geguckt haben und den Müttern geguckt haben.
Ja.
Weißt du, und dann machen wir halt ein Foto für die Mama oder für die Oma oder so. Und das ist so, aber ich finde dann schon noch Ecken. Und je nachdem, wie dunkel die Sonnenbrille oder die Mütze dann drin ist, klappt das schon. Und dann ist auch irgendwann vorbei. Aber im Café zu sitzen ist herrlich und dann Leute zu beobachten. Und Mama, denke mir, wenn du siehst du Paare, die streiten. Und dann denkst du dir, oh mein Gott, es ist doch so einfach, komm, ihr seid doch so jung, ihr müsst doch jetzt nicht streiten. Und du siehst ja aus der Gestik heraus, dass sie ihm einen Vorwurf macht oder umgekehrt. Du siehst ja immer, wie es gelagert ist. Es ist alles so einfach von außen zu beobachten. Ja. Du siehst es immer. Also mir geht's so, ich sehe das dann immer, oder wenn Paare da sitzen, die nicht miteinander reden. Und dann merkst du, oh Gott, sag doch mal einer irgendwas. Und dann wäre fast dabei, dass ich hingesagt, was ist, komm, ein kleines Spiel hier. Wir fangen hier an und dann wieder. So, und dann, ich ertrag das kaum. Das ist ganz schwierig.
Aber genießt du nicht auch manchmal Stille einfach?
Ja.
Weil ich finde auch, dass nicht jede Stille immer gefüllt werden muss mit einem Gespräch. Klar, wenn man sich gegenüber sitzt im Café dann oder im Restaurant, dann schon. Ja, ja. Dann hat man sich hoffentlich was zu erzählen und weiß, diese Zeit zu füllen. Aber an sich finde ich es auch mal schön, wenn man einfach miteinander schweigen kann.
Wunderbar. Aber du siehst ja dann bei anderen, ob sie eine Stille haben, die vereinbart ist.
Ja.
Weißt du?
Ja, ja.
Also mit dir kann mir gut vorstellen, mit dir in einem Café zu sitzen und wir trinken und schauen raus und es regnet oder nicht. Mhm. Und dann haben wir, sind wir da.
Halt mal, ja. Nicht so gesprochen.
Wenn du aber siehst, dass Menschen so eine Spannung haben und beide sich angucken und wieder weggucken und keiner weiß und so, das ist furchtbar.
Ja.
Ich bin so harmoniesüchtig.
Ja, ich auch. Ich bin auch ganz schlecht im Streiten, weil ich es eigentlich immer so schnell wie möglich vorbei haben möchte. Und das ist auch eine Schwäche, weil Streiten kann ja auch einfach nur zielführend sein, wenn man es richtig macht.
Ja, ja.
Aber weil ich möchte immer so schnell wie möglich eine Lösung finden. Und manchmal muss man aber halt durch diesen Streit, durch das Unangenehme kurz durch, um das zu finden.
Ja.
Auch um manchmal so was von außen gespiegelt zu bekommen.
Absolut.
Was man falsch gemacht hat, was man vielleicht gar nicht mit schlechtem, also mit böser Absicht gemacht hat, aber ja.
Bist du nachtragend im Streit?
Nee, eigentlich nicht. Ich glaube, wenn der Streit vorbei ist, dann soll er auch für mich wirklich vorbei sein. Dann soll alles gesagt worden sein, was zu sagen war. Und dann, wenn ich dann alles ausgesprochen habe und auch das Gefühl habe, dass mein Gegenüber alles gesagt hat, dann bin ich auch fertig damit.
Okay.
Du wohl schon?
Ich bin nicht nachtragend, ich vergesse nur wenig.
Oh, ja.
Das ist was anderes,
ja.
Was aber manchmal, glaube ich, sogar gut ist, weil mir bleiben Situationen sehr gut haften und ich weiß noch sehr genau, wie eine Unterhaltung oder ein Streit über ein Thema dann und dann ausgesehen hat. Mhm. So, das ist was anderes als nachtragend zu sein.
Ja, auf jeden Fall.
Ich bin ein guter Streiter. Mhm. Ich finde, Streit ist ein erhöhtes Maß an Aufmerksamkeit.
Das stimmt auf jeden Fall.
Man ist in einem anderen Zustand. Man braucht dringend Regeln.
Mhm.
Also man kann sagen, keine F-Worte, keine Beschimpfungen, keine Beleidigungen.
Ja.
Also in einem Streit zu sagen, bist einfach ein doofer Arsch, finde ich, dann sage ich, das hat nichts mit Streit zu tun.
Ja.
Streiten ist ein Ringen um eine Position, finde ich.
Ja.
Und wenn ich dich scheiße finde, weil du zum tausendsten Mal den Kühlschrank offen lässt oder die Zahnpastatube nicht zumachst oder was der Geier was, dann ist ja kein Streit.
Nee.
Und das wird oft verwechselt.
Das ist kein Streit, nee.
Das ist kein Streit.
Nee, finde ich auch nicht.
So, man kann über Positionen streiten und das andere sind, das sind halt so Dinge, die kann man einfach klären.
Richtig,
weißt du?
Und oftmals ist man dann auch so, also das kommt ja auch so auf die eigene Stimmung an, das ist ja immer das.
Ja.
Also wenn ich selbst einen schlechten Tag habe, dann stört mich das vielleicht, dass der Kühlschrank schon wieder offen steht.
Genau.
An einem guten Tag mache ich ihn einfach zu und es juckt mich nicht weiter.
Ja. Es gibt eine Soziologin, die heißt Vera Birkenbiel. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Kennst du die? Millionen YouTube-Videos gibt es da und Kanäle und so weiter. Und die hat eine Geschichte, die habe ich neulich gesehen. Wenn man sich länger über etwas ärgert als 5 Minuten, dann zeigt es einem, dass es an einem selber liegt.
Ah ja, das ist gut.
So, ja. Und damit muss man den Innenfokus auch nach außen legen und so ganz kurz die Brücke zu schlagen zu diesen Menschen, die dir Beleidigungen, Hasskommentare unterschreiben. Das sagt dir einfach ganz viel über die aus und über ihre Unfähigkeit.
Ja.
So, aber ja, oh Gott.
Ja, ist doch gut.
Es ist sehr gut.
Auch diese Erkenntnis, wenn man sich länger als 5 Minuten über was ärgert, finde ich gut.
Es ist so schön, mit dir zu quatschen.
Ja, ich finde es auch super. Ich genieße es.
Hast du noch Fragen? Ich habe dir noch was mitgebracht.
Oh, wirklich?
Ja.
Ich habe Fragen mitgebracht. Ich bin wieder nicht dazu gekommen.
Sind wir nicht dazu? Okay, weiß ich nicht.
Der Bergdoktor.
Ja.
Da wollte ich dich was fragen.
Schieß los.
Du ja das schon so lange machst. Ich frage mich, stört es dich manchmal, dass du darauf reduziert wirst, auch wenn du angesprochen wirst, als nicht als Hans, sondern als der Bergdoktor? Was macht es mit dir? Oder wie viel davon vom Bergdoktor bist auch mittlerweile du oder umgekehrt?
Das sind aber viele Fragen.
Ja.
Okay. Die erste Frage war, ob es mich stört, wenn ich darauf angesprochen werde. Ich glaube, es würde mich eher stören als Schauspieler, wenn du eine Serie so lange machst und die Leute würden sagen, was machen sie? Also, dass das passiert, war relativ schnell klar. Also ich habe davor ja eine Serie gedreht in Kitzbühel, Soko Kitzbühel. Das war eine Krimiserie. Und da war ich dann irgendwann auf der Straße, war ich, hey, der Soko. Und dann dachte ich mir, ach so, ist das jetzt irgendwie. Und dann bin ich da ausgestiegen und dann hieß es der Ex-Kommissar. Erst hieß es der Neo-Kommissar, dann hieß es der Ex-Kommissar und dann kam der Bergdoktor. Und der Bergdoktor hatte einen tollen Aufschlag, weil wir waren am 6. Januar 2008, glaube ich, war das, Erstausstrahlung und wir waren der erfolgreichste Serienstart seit über 20 Jahren im ZDF damals. Und da ging es richtig ab und das war so. Und da wusste ich, da passiert jetzt was.
Mhm.
Und im Lauf der Zeit, und ich habe am Anfang natürlich sehr gegen dieses Süßliche gekämpft und bis das alles so gelaufen ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, das ist bei den Leuten so. Und dann hat man mich damals gefragt, dass Tobias Moretti hätte ein Problem gehabt mit Kommissar Rex, damit verknüpft zu werden. Und ich hatte das Problem eigentlich nie, weil ich einfach finde, dass wenn du was im Fernsehen machst, dann wirst du darauf angesprochen.
Natürlich, ja.
Also der Kollegen dann zu sagen, und das war ja auch ganz lustig davor, das war noch eine Zeit, da haben Kollegen sehr ungern Serie gedreht. Das war noch so ein Standesdünkel. Bevor die Streamer kamen, war Serie zu drehen, nee, das ist...
Wirklich?
Ja, das haben sie... Ja, also nee, das Serie, wenn du Serie gedreht hast, dann warst du in der Lower Kaste der Schauspieler.
Interessant.
Mach ich nicht. Eine Serie, nee, mach ich nicht. Eine Serie, auf keinen Fall. Nee, da bin ich dann zu sehr damit. Und das ist doch geil. Also erstmal, ich war auch immer der Ensemble-Typ im Theater und ich mag gerne langlaufende Projekte und ich fand das immer toll, weil man die Figur dann entwickeln konnte und länger das spielen konnte und auch länger einen Job hatte, ganz einfach.
Das ist ja auch eine Sicherheit,
ganz einfach,
die damit kommt. Ja.
So.
Ja.
Damals eine junge Familie und dachte ich mir, das ist super. Und das war kein Problem. Es hat sich dann, lustig ist die Entwicklung, dass am Anfang heißt, ja, der Bergdoktor, dann hieß es der Siegel. Dann haben sie den Namen langsam auf dem Schirm gehabt, dann wurde es von Siegel zu Hans. Dann habe ich gemerkt, jetzt sind wir schon nach 10 Jahren, ist man schon so persönlich oft bei denen im Wohnzimmer gewesen, beim Publikum, bei den Zuschauern. Und jetzt seit ein paar Jahren heißt halt, wenn sie mich sehen, Martin, mein einziger Freund, weil der Kahnweiler das halt so geprägt hat, und Mark Keller. Und insofern ist das, habe ich da überhaupt keinen, im Gegenteil, es ist eine große Freude und Ehre eigentlich, das so lange machen zu dürfen.
Ja.
Und
erfolgreich. Sonst würde ich das ja auch nicht machen, oder?
Genau, sonst würde ich
das
nicht machen.
Würde.
Und jetzt kann ich alle 2 Jahre drehe ich einen anderen Film und jetzt drehen wir gerade dann jetzt im Mai gleichzeitig eigentlich zurzeit in Lissabon ein Thriller für nächstes Jahr und schauen wir, wie es weitergeht. Und daneben moderiere ich, daneben mache ich Lesungen. Und es ist so viel, was ich mache.
Also wird dir auch nicht langweilig mit der Serie?
Nee.
Weil es gibt genug andere Sachen, die du nebenbei noch machst.
Genau. Ja. Und wenn man, das ist so, wenn man zu dir sagt, du bist doch der Typ von Instagram.
Ja, dann ist es so.
Dann ist es so und da kenne ich die Leute von. Aber und wenn du dann andere Sachen machst, die natürlich nicht über deinen Kanal laufen, wo dich am meisten Leute sehen, dann nimmst du sie auch niemandem übel, dass sie das noch nicht wissen.
Nein.
So, und jetzt mache ich so Lesungen und bin erstaunt und freue mich darüber, wie viele Menschen zu diesen klassischen Lesungen kommen, ja, wo ich Kafka lese oder was weiß ich, mit dem Philharmonieorchester Salzburg, Stravinsky mache etc. und andere klassische Texte. Mhm. Und dann kommen halt Leute, die vorher nicht drin waren.
Die weißt du? Kommen, weil sie dich kennen und das
so,
als Aufhänger
sind. Nein, so schlecht, so, also ich gucke mir das mal an. Mhm. Und dann kam auch schon mal so eine ältere Dame und hat gesagt, so, jetzt habe ich mir das mal angehört, der Siegel. Und ich muss sagen, ich bin überrascht. Lesen können sie auch. Dann sage ich, ja, das freut mich. Ja. Und dann kommt die halt wieder und dann ist es so ein bisschen so, also insofern ist das...
Das ist schön.
Ist das,
hat es auch einen Wechsel irgendwann mit der Zeit gebracht.
Ja, und irgendwann kommt natürlich der Gedanke, dass man aufhört, nicht? Hm. Also so, ich bis in die Rente werde ich es nicht machen.
Mit dem Bergdoktor.
Hm. Das wird dann irgendwann einen Moment geben, wo ich sage, so, ich glaube, jetzt ist gut. Das wird so ein Erweckungserlebnis sein,
ja,
wo ich glaube, ich morgens am Catering einen Kaffee trinke und sage, ich glaube,
das war's.
Diese Staffel oder nächste Staffel noch und das wird dann auch gut sein. Und ich glaube, dann kann mir auch niemand böse sein.
Auf gar keinen Fall, nee. Also. Aber es ist interessant, das zu hören, weil wann hört man mit sowas auf, ist ja auch nochmal eine ganz andere Frage. Ja. Also es ist ja so ein Glück auch, dass man sowas, klar, in sowas reinkommt.
Ja, jetzt haben wir aber schon, weißt du, jetzt haben wir schon ganz viel erzählt. Ich meine, dir fehlt natürlich ganz viel von diesen Bergdoktor-Geschichten. Ja. Wir haben jetzt schon sehr oft erzählt, dass der Gruberhof in Bedrängnis war. Wir haben schon sehr oft erzählt, dass und so. Es wird nicht einfacher, neue Geschichten zu finden.
Ja, klar.
Aber wir finden sie noch.
Ja, und nicht jeder ist seit Anfang an dabei. Und vor allem, was vor 17 Jahren passiert ist, daran erinnern sich ja auch die wenigsten oder sind da nicht böse.
Ja, gut.
Sagt das nicht. Diese Staffel, die du vorhin erwähnt hast, die nicht ausgestrahlt wurde, die wurde ja dann später aber ausgestrahlt, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Ja, die wurde, genau, dann kamen dann hintereinander länger.
Ja. Weil das wäre es ja, wenn es eine verlorene Staffel gäbe.
The Lost Season.
The Lost Season.
Ja, The Lost Season.
Die würde sich gut
verkaufen. Das wäre geil. Nee, das kam dann, also so habe ich es in Erinnerung. Hm. Oder es war die Hälfte, wurde dann, aber ich glaube, es war dann zwei Staffeln,
nacheinander ausgespielt wurden, ja.
Ausgespielt wurden.
Ja, weil das wäre ja auch...
Ja, ja. Aber vielleicht habe ich das auch falsch in Erinnerung. Ich weiß es gar nicht mehr.
Hm. Ja, gut. Da wird sich jemand melden, wenn es so ist.
Ich glaube, ja. Zum Glück, die Hörer können jetzt nicht sehen, wie ratlos ich gerade gucke. Weil ich mir denke, was?
Vielleicht hören sie
es in der Stimme. Es war schon so.
Ja.
Und die andere Frage war?
Lass mich nachgucken. Meinem mobilen Notizbuch. Wie viel vom Bergdoktor mittlerweile in dir steckt oder umgekehrt? Wie viel du dich auch einbringen darfst, wenn so eine neue Staffel gedreht wird?
Es war am Anfang die ersten, es ist alles eine Entwicklung. Hm. Und die ersten zwei, drei Staffeln habe ich versucht, so wie ich es bei der Serie davor gemacht habe, meine Texte so zu sprechen, dass sie mir passen, mundgerecht zu machen. Da hatte man am Anfang schwer was dagegen.
Wirklich?
Ja, ja, klar, da wurde eine Serie auf Schiene gesetzt und wenn der Typ jetzt da glaubt, er kann hier machen, was er will und reden, wie er will, das ist schon ein Drehbuch, das muss schon sein. Und dann habe ich peu à peu kleine Nischen und Lücken gefunden, meine Texte so zu verändern, dass das dann okay war. Mhm. Und dann habe ich sie irgendwann überzeugen können, dass ich will dem Format ja nichts Schlechtes, was mich wieder dazu gebracht hat und gesagt, was haben die eigentlich für eine Angst? Was glauben sie denn, was ich als Schauspieler vorhabe, dass ich absichtlich Texte so, weißt du?
Natürlich nicht.
Du aber
weißt ja, warum du da bist.
Ja, aber das spiegelt ja etwas wieder, er spiegelt ja auch Erfahrungen wieder von Redakteuren oder anderen von Produzenten, die dann so und so weiter. Und irgendwann haben sie gesagt, das ist schon okay. Mhm. Dann sage ich, danke, okay. Und dann durfte ich immer mehr machen, verändern und so. Und dann kam eins zum anderen und es ist mittlerweile eine schöne, lange Zusammenarbeit zwischen Produktion und Redaktionen.
Ja.
Wo wir über Staffelausblicke sprechen und es ist halt so, ich kenne die Figur jetzt natürlich am besten und am längsten und dann kann ich schon mal sagen, ich glaube, das wäre ein Move, der ganz gut wäre oder das ist nicht so. Mhm. Und das ist dann in der Vorbereitung und wenn wir dann am Set sind mit dem neuen Regisseur, ist es ja dann auch so, dass... Aber jetzt mache ich das halt auch schon länger und dann sagen sie halt, wie macht ihr es denn sonst so? Und dann sage ich, ja, sonst so, genau so machen wir es eben nicht sonst so, sondern wir machen es immer miteinander. Ich sage immer, was siehst du als Regisseur? Ja, ich sehe es so, ich sehe es so. Und sage ich, pass auf, ich sehe es so, ich sehe es so. Wie verbinden wir das? Mhm. Und das ist einfach ein schönes Miteinander in so einem Work in Progress. Und manchmal ist es dann so, dass wir Dinge neu erfinden am Set, was ich sehr gerne tue und mit Regisseuren zusammenarbeite. Und gerade in der letzten Staffel, Katja Weizenböck hat eine tolle Rolle gespielt, tolle Schauspielerin, hat eine narzisstische Mutter gespielt und dann haben wir eine Szene komplett umgedreht und dann war die Ausstrahlung, war eine der quotenstärksten Folgen, die wir hatten und dann haben wir kurz gesprochen und sagt, ah, das war toll, dein Wild-West-Drehen da, dann sage ich, was heißt Wild-West-Drehen da? Ja, weil du immer irgendwas anders machst, dann sage ich, ja, aber das muss ich für mich auch machen, damit ich jeden Tag da fresh bleibe und total, weißt du, sonst gehe ich hin und sage, so, was haben wir hier? Hier steht, reicht für heute. Sage ich, reicht für heute.
Dann ist es abarbeiten, wenn du selbst nicht mit dabei bist. Ja. Verstehe ich vollkommen. Und du musst ja auch, so eine Staffel ist nicht ohne. Also das ist ja schon neun Folgen pro Staffel?
Wir machen 8 Filme. Das sind 8x90 Minuten. Pro Film haben wir 16 Drehtage. Ja. Das sind 122 Drehtage. Davon bin ich 115 dabei. Mhm. Und das ist eine große energetische Masse mit 40 Kollegen jeden Tag. Weißt du, das ist auch, da musst du Motivator sein, da musst du auch mal ein Ohr haben für die Kollegen, die haben ja auch ihre Geschichten und
ja klar, und jeder hat trotzdem noch sein Leben nebenbei. Ja.
Und so, und dann ist man halt mal der Klassensprecher oder der gute Launebär und das macht aber auch das aus, warum ich es immer noch so gern mache, weil es eine Aufgabe ist.
Und dann hat sich ja scheinbar auch ein Team gefunden, was gut miteinander kann. Also bestimmt wird da mittlerweile mal ein Wechsel gewesen sein
an einer Stelle. Also was bleibt, sind die Kollegen vom Licht, vom Kostüm und vom Ton. Die sind relativ gleich. Ja. Die wechseln normalerweise intern. Regie, Kamera und Regieassistenz, die wechseln häufig.
Ja.
Also da wechseln wir alle 2 Folgen.
Okay, gut.
So, weil sonst ist es auch für die Kollegen von der Regie zu, das ist einfach wahnsinnig anstrengend, 2 Filme, 2 90er vorzubereiten unter diesen Voraussetzungen. Aber ansonsten ist das ein tolles Team geworden.
Ja.
Und wenn dann ein Kollege kommt, ein Schauspieler, dann hat der, glaube ich, braucht er 10 Minuten, um sich zu akklimatisieren und dann ist er gefangen im Wohlfühlbereich einer tollen Truppe. Immer, das ist immer schön. Da kommen dann Kollegen aus Berlin, sind dann bleich im Gesicht, sind gestresst. Und dann kommen sie und dann sagen sie, oh, es ist schön hier. Und dann merkst du nach 2, 3 Tagen, wenn sie dann angekommen sind, oh, ich wollte jetzt mal wandern, es ist so schön hier. Und dann macht schon Spaß.
Das glaube ich schon. Auch allein die Aufnahmen von der Natur, die da zwischendurch immer wieder so kommen, wenn man allein das sieht, das ist ja wie ein Ausflug schon als Zuschauer schon allein.
Zum Thema Meditieren, das ist ja, sag mal, du 2 Sachen musst du schon machen jetzt in den Bergen. Mhm. Das eine, du musst Fallschirm springen.
Ja.
Haben wir gesagt?
Können wir auch Paragliding oder sowas machen?
Wir können auch Paragliding machen, wenn du das nicht daran tasten möchtest.
Ja.
Und einfach mal allein auf den Berg raufgehen.
Alleine auch, ja.
Alleine.
Ja.
Das ist auch sowas, was zu zweit wahnsinnig Spaß macht, aber alleine da hoch zu gehen und sich durch diese Gedankenwelten durchzukämpfen, die man da hat, die man mitbringt und sagt, ich brauche jetzt mal die Öffnung und dann bis man da oben ist und dann steht man oben alleine. Es ist
auch alleine weiterzugehen, wenn nicht noch jemand anders da ist, der noch ein bisschen mitzieht, sondern wenn es anstrengend wird, selber auch weiterzumachen.
Ja, es ist was anderes. Ja.
Das stimmt, das kann ich mir gut vorstellen, dass das nochmal einen Unterschied macht. Ja gut, ich bin nicht so viel in den Bergen wie du. Du hast natürlich vor der Haustür.
Das stimmt. Das könnte unter Umständen auch ein Grund sein, warum ich dieses Format so gerne drehe, so seit langer Zeit.
Ja.
Weil die andere Seite ist dann, dass ich hier am See bin, am Ammersee. Und dann habe ich so mein Yin und Yang und das passt ganz gut zusammen.
Ja, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe weder See noch Berge. Aber vielleicht soll ich da was dran ändern.
Ja gut, aber du hast Fürth.
Ich habe Fürth.
Du hast Fürth. Muss man sagen, Fürth ist eines der schönsten kleinen Theater, die es so gibt.
Von innen und von außen.
Von innen und von außen.
Ja. Von innen wirklich sehr schön.
Und ne? Total schön. Ja. Gehst du mal auf die Bühne eigentlich? Hast du, ist das was für dich? Weil es gehen ja, sag ich mal, Kollegen von dir,
ja,
gehen dann mit einem Programm oder mit etwas auf die Bühne. Ist da irgendwas?
Auf lange Zeit kann ich mir das schon vorstellen. Ich habe jetzt noch keine konkreten Pläne, weil ich ja auch kein Programm oder irgendwas dafür geschrieben habe. Ich schreibe mir immer wieder auch, da sind wir wieder bei den Notizen, Sachen auf, wenn mir Ideen kommen für sowas. Dann schreibe ich das direkt auf, habe es aber auch seitdem schon öfter wieder angeschaut und mir gedacht, was habe ich mir dabei gedacht? Also
ja gut, das kenne ich.
Aber das ist aber auch in Ordnung. Dann
weiß man schon, was man nicht machen sollte. Du könntest dir grundsätzlich vorstellen.
Ja, ich habe aber schon lange nicht mehr auf einer Bühne gestanden. Das ist jetzt lustig, weil wir hier auf einer Bühne aufnehmen.
Ja.
Ohne Publikum. Aber ich habe früher getanzt und war da auf Bühnen. Also es ist nicht so, dass ich noch nie auf einer Bühne
damit
war.
Damit kommst du am Ende dieser dritten Stunde
ja,
jetzt.
Ja, da können wir nochmal drüber sprechen. Du bist ja auch ein Tänzer.
Ja, nee, ja, aber gut, dann reden wir gleich drüber.
Ja, du hast es, glaube ich, professioneller gemacht.
Das weiß ich nicht. Aber das ist jetzt, das ist immer noch gut. Du überlegst dir doch immer am Ende an jeder Episode von dir einen Cliffhanger. Du musst ja gucken,
der Aufhänger,
was ist der Aufhänger. Und wir müssen beim Bergdott ja auch immer einen Cliffhanger haben. Und jetzt haben wir den perfekten Cliffhanger für diesen Podcast.
Perfekt.
Möchtest du ihn ansagen? Möchtest du absagen?
Wir reden nächstes Mal über erste Bühnenerfahrungen, Tanzen. Ja.
Warum Carlo getanzt hat, wo er getanzt hat, wie viel er getanzt hat und vor allem mit wem er getanzt hat und ob er bei Let's Dance vielleicht dabei sein wird.
All das und mehr
hören Sie in der nächsten Folge von
SWR 3.
1 plus 1.
Freundschaft auf Zeit.
Der Freundschaftspodcast. Und jetzt machen Sie mir nicht so ein Gesicht zu Hause und überlegen sich, wann Sie zuletzt Ihren besten Freund angerufen haben oder Ihre beste Freundin. Und tun Sie es und sagen liebe Grüße von uns.
Bis dann.
Tschüss.
Na, wie war's?
Sehr schön und nochmal ganz anders als die ersten beiden Folgen. Also ich habe schon vermutet, dass wir auch in die Richtung mal gehen können, ein bisschen tiefgründiger reden können, wir zwei. Aber ja, schön, dass es heute dazu kam.
Toll war's. Es ist ganz eine andere Nummer. Es war jetzt ein bisschen Abstand dazwischen, zwischen der zweiten und der dritten Folge. Und natürlich, wenn man sich kennt, merkt man sofort, welchen Hall man nimmt und welches Thema. Und es ist ganz, ganz wunderbar, mit ihm zu quatschen. Und ich sehe ihn schon am Paragleitschirm hängen in den Bergen oder allein auf dem Bergmaschinen. Ich freue mich sehr. Ich glaube, er kommt mich besuchen. Was mich überrascht hat, es hat mich nicht wirklich überrascht, aber es war die Thematik über sein Schwulsein. Aber so wie sie er mir erzählt hat, auf diese Distanz, also auf diese Nähe jetzt vielmehr, es hat mich wahnsinnig berührt und habe gemerkt, glaube ich, dass er da einen Weg gegangen ist.
Das war's für diese Woche mit 1 plus 1. Freundschaft auf Zeit. Lass uns gerne eine Bewertung da und schreib uns eine Mail, wer sich hier noch begegnen soll, an 1plus1@swr3.de. 1 plus 1 ist ein Podcast von SWR 3. Produktion mit Vergnügen. Eine neue Folge gibt es jeden Mittwoch auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Produktion Lisa Golinski und Jo Bischofberger. Redaktion Christina Winkler. Technische Betreuung Maximilian Frisch. Schnitt und Mix Sebastian Wellendorf und Maximilian Frisch. SprecherInnen Maximiliane Hecke und in den Teasern Max-Richard Lessmann. Außerdem an diesem Podcast beteiligt Matze Hielscher, Maxi Stumm, Marc Bökle und Lina Bajorat.
Hi, ich bin Sebastian Betzel und das...
Ja, sicherlich.
...ist der Kaiser. Im neuen Podcast Beckenbauer, der letzte Kaiser von Deutschland, erzähle ich euch das ganze unfassbare Leben von Franz Beckenbauer.
Kopfball und wundervoll hat Beckenbauer geklärt. Bravo, Franz Beckenbauer aus München.
Günter Netzer, Joschka Fischer, Paul Breitner, Sibylle Beckenbauer, Harald Schmidt, Almut Schuld, Arndt Zeigler und noch viele, viele mehr im Interview. Hört rein. Ihr findet alle vier Folgen in der ARD Audiothek. Auf anderen Plattformen kommt jede Woche eine neue Folge.